Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gipfel der Bildung. Mein Name ist Jan-Martin Viada.
Und ich bin Patrick Honecker und wir starten heute mit einem Blick in die USA, genauer gesagt nach Harvard.
Ja, ich habe da ja bei mir im Blog in den letzten Wochen auch sehr oft was drüber geschrieben. Harvard ist ja so ein bisschen, Patrick, finde ich, ein Symbol. Die älteste Universität der Vereinigten Staaten, eine, die als unter den besten der Welt gezählt wird und gleichzeitig jetzt im Zentrum der politischen Auseinandersetzung, die weit über den Campus hinaus weiß. Diskutiert ihr darüber in Darmstadt?
Ja, absolut. Und das Symbol, das sehe ich ganz genauso wie du. Sie steht ja eigentlich für eine liberale, weltoffene, wissenschaftsfreundliche Welt. Also viele Dinge, die die Trumpisten ja nicht besonders gut heißen. Und ich glaube, dieser Angriff auf diesen Leuchtturm der Wissenschaft ist natürlich ganz klar gemeint als Angriff gegen die Wissenschaft als Ganzes.
Das glaube ich auch. Und das Komische ist ja, aber das Schwierige ist ja immer zu differenzieren in diesen Zeiten, weil manchmal ist es ja schon auch interessant, wie jetzt Harvard immer nur als Leuchtturm dargestellt wird, obwohl natürlich Harvard auch unglaublich selektiv ist und auch nicht immer dazu beigetragen hat, allen die gleichen Bildungschancen zu geben. Aber das ist vielleicht auch ein Problem der heutigen Debatte. Differenzierungen sind dann irgendwann kaum noch möglich.
Absolut. Und das Verrückte ist ja, man hat ja auch Programme aufgelegt gehabt, um gerade die Benachteiligung etwas zu vermindern. Es gab ja entsprechende Förderprogramme, die ja wiederum auch von der Regierung Trump letztendlich abgeschafft worden sind. Also wo man sich auch fragt, auf der einen Seite spricht man sich gegen diese Art von wissenschaftlicher Elite aus, auf der anderen Seite will man aber auch nicht, dass benachteiligte, bildungsfernere Schichten beispielsweise Zugang zu solchen Institutionen haben.
Ja, und das macht es halt so wahnsinnig komplex, jetzt auch damit umzugehen. Und wie so oft bei diesen Angriffen von rechts, ich habe dazu auch diese Woche einen Beitrag bei mir gehabt, einen Gastbeitrag. Manchmal ist ja auch was dran an diesen Angriffen von rechts. Zum Beispiel haben wir eine Replikationskrise in der Wissenschaft und dann wird von rechts gesagt, der Wissenschaft ist nicht zu vertrauen. Und wir müssen halt auch schauen, wenn wir über Bildungsgerechtigkeit sprechen, wenn wir über die Qualität von Wissenschaft sprechen, dass wir da auch nicht Einfalltore öffnen für Kritik von rechts.
Ja. Sehe ich genauso, aber das Ding ist, Pauschalisierung ist eigentlich immer falsch und hier ist ja so eine Pass-pro-Toto-Situation. Man nimmt ein Beispiel letztendlich, um auf die ganze Wissenschaft draufzuhauen. Und du hattest ganz am Anfang gefragt, wie wir das so an den Universitäten hier im Rhein-Main-Gebiet betrachten. Ja. Wir stellen zum einen fest, unsere Studierenden gehen jetzt weniger in die USA. Zum einen, weil sie gar nicht mehr so einfach hinkommen. Zum anderen, weil sie auch Sorge haben oder weil sie sagen, wir wollen da nicht mehr hingehen. Und was ich ganz interessant finde, ich habe letztens mit einem Humboldt-Professor gesprochen, also jemand, der von der Alexander von Humboldt-Stiftung hier nach Deutschland zurückgeholt wurde, hochdotiertes Programm, wie wir alle wissen, der sagt so, ja, eigentlich habe ich immer geplant, wieder in die USA zu gehen. Im Moment, I have no plan. Ich weiß nicht, was ich machen soll als nächstes.
Kommen viele zu euch, um beraten zu werden von den Studierenden und Forschenden?
Ja, das ist so. Wir haben ja wie alle Universitäten auch relativ starke internationale Abteilungen, die sich dann auch damit befassen. Und da sind schon viele Ratsuchende, die jetzt kommen. Bislang, wie gesagt, das Interesse an den USA ist weiter groß, aber man tastet ein bisschen und wartet jetzt eigentlich ab, wie die weitere politische Entwicklung ist.
Noch ein letzter Gedanke dazu. Ich finde es wiederum interessant, wie dann in dieser Entwicklung zu Trump so Gegenspieler aufgebaut werden, entstehen. Das haben wir gesehen mit dem Präsidenten der Harvard-Universität, mit Alan Garber. Und wir sehen es jetzt auch, wenn wir nach Los Angeles schauen und die Proteste dort, wie dann die Bürgermeisterin und der Gouverneur zu so Gegenfiguren werden. Ist auch interessant, dass Trump auf eine gewisse Weise seine eigenen Gegenspieler erschafft durch die Art, wie er Politik macht.
Absolut, aber sind wir ehrlich, die oppositionelle Partei, die Demokraten in den USA sind so dermaßen geschwächt derzeit und es gibt eigentlich auch keine wirkliche Führungspersönlichkeit, die inzwischen die das Personal hinter sich eigentlich formieren kann. Von daher kann wahrscheinlich Trump auch in den nächsten Monaten weiter so agieren wie bisher.
Und eben auch die Wissenschaft hat nicht immer in den USA ein gutes Bild abgegeben. Es ist ja kein Wunder, dass eben Harvard dort so heraussticht. Aber man muss eben auch sagen, das ist bei uns ja an vielen Stellen nicht anders. Wissenschaft und Hochschulen sind auch bei uns politische Bühnen geworden. und auch der Beitrag von Wissenschaft und Hochschulen bei uns, der Beitrag zur Gesellschaft, wird hinterfragt, wird nicht mehr als selbstverständlich akzeptiert.
Ja, auch wenn die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland glücklicherweise derzeit noch in einem deutlich besseren Zustand ist als in den USA. Aber du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, die Finanzierung der Wissenschaft ist auch bei uns unter Druck. Und darüber wollen wir jetzt sprechen, denn hierzulande droht ähnliches Ungemach, vor allem in Form von Budgetkürzungen, sagt unter anderem ein aktuelles Papier des Instituts der deutschen Wirtschaft.
Die Bedeutung der Hochschulen für die deutsche Volkswirtschaft, so lautet der nüchterne Artikel dieses Papiers, nüchterne Titel dieses Papiers, nüchterner Titel, aber auch ein umso ja emphatischeres Plädoyer für den Erhalt und Ausbau der Hochschullandschaft. Nicht aus Selbstzweck, sondern weil Hochschulen zentrale Motoren für Wirtschaft, Gesellschaft und Zukunft sind. Und einen der Autoren haben wir heute zu Gast. Guten Tag, Axel Plünnecke.
Guten Tag.
Herr Plünnecke, Hochschulen schaffen Jobs, sichern Innovationen, helfen beim Strukturwandel und bringen dem Staat letztendlich bares Geld. Sie haben da ganz konkrete Zahlen. Können Sie uns ein paar Zahlen auch geben?
Ja, wir können insgesamt natürlich schon sehen, dass die Hochschulen eine wichtige Rolle haben für die Innovationskraft in Deutschland. Ganz wichtige Impulse entstehen durch die Qualifikation beispielsweise von MINT-Fachkräften, die wir für Wirtschaftswachstum, für Innovation ganz dringend brauchen. Durch Forschungsergebnisse der Hochschulen selbst, Kooperationen mit Unternehmen vor Ort, durch Gründungen, durch Ausgründungen, Patentanmeldungen, aber auch durch Zuwanderung über die Hochschule entsteht ein wichtiger Aspekt im Zuge des demografischen Wandels, dass wir mehr Fachkräfte gewinnen, die nach Deutschland kommen und hier helfen. Und in der Weiterbildung brauchen wir viel stärker die Hochschulen als Akteure der akademischen Weiterbildung, wenn man daran denkt, dass viele erwerbstätige Expertinnen und Experten in den Unternehmen 40, 50, 60 Jahre alt sind, vor 20, 30 Jahren ihre Ausbildung hatten und neue Themen einfach kommen, die die Arbeitswelt verändern, die die Herausforderungen verändern, die Technologien verändern, KI als Beispiel, wo ich natürlich auch Akteure brauche, die den Ingenieurinnen und Ingenieuren, die jetzt arbeiten und neue Technologien dann in die Umsetzung bringen müssen, da wieder auffrischen in ihrem Wissensstand. Und da sind natürlich Hochschulen ganz wichtig. Und eigentlich müsste aus meiner Sicht die öffentliche Hand jetzt die Hochschulen noch mal deutlich stärken, weil wir vor großen demografischen Herausforderungen stehen, vor großen Transformationsaufgaben stehen und da eben diese Impulse brauchen aus Gründung, aus Forschung, aber auch Weltoffenheit, auch proeuropäische Haltung, auch Kompetenz über das, was im Rest der Welt passiert. Das sind ganz wichtige Impulse, die Hochschulen leisten können. Und deswegen brauchen wir sie noch stärker als je zuvor.
Das sagen Plädoyer, eigentlich.
Sorry, ja, warte, aber dem Plädoyer schließe ich mich voll an. Aber vielleicht nochmal eine Zahl. Wenn man sagt, Hochschulen kosten Geld, das wird ja häufig so verargumentiert. Was ist denn der gesellschaftliche Ertrag eines Hochschulabschlusses? Kann man das berechnen?
Ja, man kann das berechnen. Wir haben das mal für internationale Studierende gemacht. Und da sehen wir, dass wenn deren ein Anfängerjahrgang Ausbildungskosten während des Studiums etwa im Moment von 2,3, 2,4 Milliarden Euro hat, über den Lebenslauf hinweg am Ende aber netto 15,5 Milliarden die öffentlichen Haushalte stärkt. Dass wenn wir einen Absolventenjahrgang oder einen Anfängerjahrgang internationaler Studierenden jedes Jahr zusätzlich aufnehmen, wir die Wachstumsrate des BIP um 0,1 Prozentpunkte erhöhen können. Und das ist ganz wichtig, weil wir aus demografischen Gründen in den nächsten Jahren etwa 0,5 Prozentpunkte verlieren an jährlicher Wachstumsrate. Da haben Hochschulen schon ganz zentrale Bedeutung, auch für den Standort, für Wachstum und Wohlstand. Und wir leben letztendlich von der Innovationskraft in Deutschland, von den Hightech-Branchen, die wir hier haben. Und die brauchen wiederum die Hochschulen als Partner in der Qualifizierung der jungen Menschen, aber auch für Forschung, für Gründung und für andere wichtige Aufgaben.
Herr Plünnecke, haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür? Sie sagen ja zu Recht, eigentlich müsste die Politik die Hochschulen stärken. Eigentlich müssten wir eher mehr investieren in Hochschulen, in Wissenschaft. Gerade jetzt müssten wir das tun. Und immer schwingt dieses eigentlich mit, übrigens von den anderen Dingen, Sie haben es auch genannt, Willkommenskultur, Weltoffenheit, sprechen wir auch gleich noch. Aber bleiben wir mal beim Geld erstmal. Eigentlich, wie erklären Sie sich das, dass immer wieder, auch gerade in der Krise, das Gegenteil passiert? Sie sind ja nicht der Erste oder sind mit IW Köln sind nicht die Ersten, die solche Zahlen vorlegen, die sehr deutlich sind.
Ich glaube, dass ein Thema ist natürlich, dass die Hochschulfinanzierung Ländersache im Kern ist, Bundesländer. Und wenn man ein kleines Bundesland nimmt, was dort in die Ausbildung der Studierenden investiert, dann kann ein Teil der Erträge, die aus der Hochschulausbildung entstehen, höhere Steuereinnahmen, Sozialversicherungsbeiträge, wenn ich höhere Einkommen erziele, die fallen dann in Bundeskassen zum Teil an oder in anderen Bundesländern, wenn die Person dann in Sachsen-Anhalt studiert und in Niedersachsen arbeitet beispielsweise. Und diese Effekte führen dazu, dass dann die Akteure vor Ort vielleicht zu eng nur an ihre Landeskasse denken und wenn es besonders knapp wird mit Mitteln, dann gesamtgesellschaftlich ein Fehlanreiz entsteht, dass zu wenig investiert wird, weil jedes Land für sich nicht den positiven Effekt der Nachbarländer betrachtet und des Bundes betrachtet und über den Länderfinanzausgleich ja auch die positiven Effekte auf andere Länder verteilt werden, sodass man dann eine Art in Häkchen, das ist jetzt vielleicht etwas zu hart formuliert, Trittbrettfahrerhaltung einnehmen kann, etwas weniger investiert, in der Hoffnung, die Nachbarländer machen weiterhin im hohen Umfang ihre Hochschulen stark. Und das ist aber der falsche Ansatz. Wir brauchen da deswegen auch in der Bundespolitik, glaube ich, Begleitung, Unterstützung und bundesweit, dass man sieht, wenn alle Bundesländer mehr in Hochschulen investieren, dann profitieren auch alle Gebietskörperschaften davon. Und das ist oft bei Investitionsthemen im Bildungsbereich das Thema, nehmen Sie die Kita. Wenn ich da investiere als Stadt oder Kommune, dann entstehen natürlich bei den Erwerbsanreizen der Eltern positive Effekte, die in den Bundessozialversicherungen landen oder bei den Steuern landen, die auch über Länder- oder Bundessteuern dann gar nicht der Kommune im gleichen Umfang zufließen. Und hier habe ich einfach ein riesen ökonomisches Anreizproblem, dass der Investor einer hochrentierlichen Anlage nicht der ist, der die Rückflüsse bekommt, sondern das liegt in anderen Einheiten, Gebietskörperschaften. Und daher ist es eigentlich noch wichtiger, dass auch die anderen Einheiten mitfinanzieren und unterstützen.
Das Verrückte ist nochmal, um diese Zahlen nochmal zu greifen. Sie haben gesagt, der gesellschaftliche Ertrag, untergerechnet auch in Ihrer Studie eines Hochschulabschlusses, liegt bei rund 390.000 Euro. Das heißt, der Staat verdient an jeder Absolventin, jedem Absolventen rund 150.000 Euro. Jetzt haben wir das Faszinosum, das IB gilt ja als arbeitgebernah, sie sind privatwirtschaftlich organisiert und sprechen ja eigentlich ganz stark auch für die Firmenunternehmen, die sich dafür einsetzen, offensichtlich, dass wir davon mehr brauchen. Ist das nicht verrückt, dass der Staat hier eigentlich nicht unterstützt die Hochschulen, aber die Arbeitgeberinnen fordern, wir brauchen stärkere Hochschulen? Das ist doch fast paradox, oder?
Ja, das ergibt sich eben auch aus der unterschiedlichen Perspektive, glaube ich. Die Unternehmen sind natürlich jetzt nicht im Kern Unternehmen eines spezifischen Bundeslandes, sondern sie haben halt einen Standort in Deutschland oder in Europa oder weltweit Standorte und die benötigen die Fachkräfte vor Ort und auch die Impulse vor Ort. Und ich glaube, deswegen ist sozusagen die Bundespolitik hier nochmal stärker gefordert, aber da haben wir eben die föderale Struktur, dass Hochschulen sehr stark im Kern Länderaufgabe sind und die Bundesländer dann natürlich nicht von den Bundesrückflüssen und positiven Effekten beispielsweise bei den Steuern und bei den Sozialversicherungseinnahmen profitieren. Von daher sind eigentlich, und wir haben es immer in die Gegenrichtung gemacht, dass wir sagen, wir wollen die Aufgaben stärker trennen und auch die Finanzierung stärker trennen. Wenn aber die Rückflüsse auf verschiedene Gebietskörperschaften sich verteilen, müsste eigentlich auch bei der Finanzierung eine gemeinsame Kraftanstrengung stattfinden, dass man dann auch nicht zu wenig investiert. Sonst hat man systematisch einfach ein Unterinvestitionsproblem.
Ich zitiere wieder eigentlich und müsste,
Ja.
sagen Sie, auch an der Stelle sehen wir wiederum in der Realität passiert es zu wenig. Es passiert auch, der Bund wird auch in dieser Legislaturperiode nicht unendlich viel mehr in Wissenschaft und Hochschulen investieren können, wollen und wird auch nicht unendlich viel mehr in Dauerfinanzierung investieren wollen. Herr Plünicke, wenn wir das schon jetzt sehen, dass aus dem eigentlich müsste wahrscheinlich kein Wirt wird, was heißt denn das dann?
Das heißt dann, dass wir eine Riesenchance verpassen, liegen lassen. Und wir müssen eigentlich jetzt auch mit den wichtigen Infrastrukturprogrammen, die wir haben, wo wir über Kreditfinanzierung ja ein Stück weit Nachholbedarfe decken wollen, dass wir mehr investieren müssen, leider in die Landesverteidigung, um uns da auch Sicherheit zu schaffen im internationalen Maßstab. Brauchen wir aber auch Wachstum, um das dauerhaft finanzieren zu können. Deshalb sollte man Wachstumskräfte, die es gibt im Land und die noch nicht voll ausgeschöpft sind, wie beispielsweise die Hochschulinfrastruktur und die Hochschulen insgesamt, weiter stärken. Und eigentlich müssten das Länder und Bund prioritär machen, weil sie sagen, hier können wir tatsächlich investieren in Infrastruktur, in Forschung, die auch zu höheren Rückflüssen führt, mittel- und langfristig. Und damit können wir dann auch unsere Herausforderungen der sozialen Sicherung, die wir finanzieren müssen im demografischen Übergang, aber auch der Infrastruktur und andere Aufgaben, dann besser schaffen.
Ich
Und
merke.
dann die Länder gefragt und ich kann das auch überhaupt nicht verstehen, dass jetzt in einzelnen Bundesländern Kürzungen bei Hochschulen stattfinden sollen, anstatt zu sagen, hier gibt es zusätzliche Mittel für Gründungen, hier gibt es zusätzliche Mittel für Wissenstransfer. Hier gibt es eine Stärkung der Forschung. Ja, wir liegen 0,3, 0,4 Prozentpunkte am BIP in den Forschungsausgaben der Hochschulen unter Dänemark und der Schweiz. Da kann man sich an diesen Ländern orientieren und sagen, wir wollen dort mehr Impulse Richtung Gründung, Richtung Forschung, in neuen Technologien, in der Transformation schaffen. Wir müssen in der Innovationskraft an die Spitze kommen. Wir fallen ein Stück zurück gegenüber den wichtigen Konkurrenten. Wenn man China, Korea, USA nimmt, ja, da müssen wir mehr machen. Und die Hochschulen sind da eigentlich eine tolle Infrastruktur, die wir in Deutschland haben.
Wir kommen aus diesem, wir müssten eigentlich und so weiter auch jetzt im Gespräch nicht so richtig raus, was irgendwo auch typisch ist, glaube ich. Man merkt auch, dass all die schönen Zahlen, all die Papiere dann doch am Ende nicht das entscheidende politische Argument zu liefern scheinen, aufgrund der Gemengelage, die Sie gerade beschrieben haben. Jetzt haben wir die Situation der Sondervermögen und des Sondervermögens auch für Infrastruktur. Da geht natürlich jetzt der Wettstreit und das Ellbogenausfahren all der gesellschaftlichen Bereiche wieder los. Wie optimistisch sind Sie da für die Hochschulen?
Ich glaube, dass in den Hochschulbauten, in den Gebäuden und Infrastruktur durchaus dort Mittel aus den Infrastrukturpaketen an die Hochschulen fließen. Da bin ich sehr optimistisch. Wo ich aber eher Probleme sehe, das ist das, was ja gerade auch diskutiert wird in den verschiedenen Bundesländern, das Thema Personal, das Thema Forschung. Und es ist irgendwie absurd, wenn wir darüber nachdenken. Wir wollen Forschende aus den USA gewinnen mit Sonderprogrammen, was ich für sinnvoll halte, aber gleichzeitig Forschungspersonal dann an den eigenen Hochschulen im Landesetat dann reduzieren. Das macht keinen Sinn.
Ist auch spalterisch auf eine gewisse Weise, oder? Also wenn man
Ja.
sagt, so, wir wollen die tollen Leute von außen, aber ihr zu Hause seid nicht toll genug, ob euch können wir sparen. Das sendet auch eine seltsame Botschaft aus.
Das ist eine ja, sehr unvernünftige Botschaft oder lässt sich auch sehr leicht populistisch natürlich dann
Genau.
in bestimmte Richtungen lenken. Von daher ist diese, glaube ich, auch gesellschaftlich in der öffentlichen Diskussion wird die Rolle der Hochschulen auch gar nicht so wahrgenommen, welche Potenziale dort stecken. Und ich glaube, auch das müsste man noch stärker machen, dass wenn dann Kürzungen an Hochschulen vorgenommen werden sollen, in einzelnen Ländern auch die öffentliche Diskussion dort viel deutlicher und lauter wird, zu sagen, nein, es muss in die andere Richtung eher gehen. Wir brauchen dort mehr Mittel für wichtige Zukunftsaufgaben. Und ja, wir natürlich denken oft, was können wir ausgeben, um bestehende Strukturen zu erhalten? Aber Hochschulen haben gerade den tollen Effekt, dass man zukünftige Strukturen aufbaut, aus Gründungen, aus Ausgründungen. Wenn man jetzt die großen TUs nimmt, die TU München, die fällt in allen möglichen Indikatoren immer sehr positiv auf, was Forschungsergebnisse angeht oder Gründungen angeht. Aber so ein Unternehmertum, ja, was es da gibt, solche Strukturen, die würde man sich an vielen Hochschulen in ähnlichen Größenordnungen wünschen. Da gibt es
Ja.
viele tolle Impulse, aber die könnte man noch weiter stärken, ja.
Aber das ist ein Punkt, den ich einfach nochmal abschließend dazu auch sagen möchte. Die Idee, das für die marode Infrastruktur, also die Hochschulbauten zu nehmen. Wir alle wissen, seit 50 Jahren ist zu wenig an den über 300, 400 Hochschulen in Deutschland investiert worden. Das ist ein unglaublicher Sanierungsstau. Wenn wir jetzt wirklich 38, 40 Milliarden bekämen und das verteilen auf alle Hochschulen, das wird nicht ausreichen. Vor allem auch im Bereich der Nachhaltigkeit, der ganzen energetischen Sanierung, die notwendig sind. Wir haben das mal runtergerechnet auf eine kleine Universität wie Darmstadt. Da muss man eine Milliarde einrechnen. Also das sind unglaubliche Summen, die da kommen. Und das ist ja wieder nicht prospektiv in die Zukunft gesehen, sondern es ist ja letztendlich etwas, was sich aufgelaufen hat über die Jahre und das jetzt eigentlich repariert werden muss. Aber mal eine andere Thematik, die jetzt auch ganz dringend kommen wird, ist das Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel. Und da haben Sie gesagt, bis 2035 fehlen laut Ihrer Berechnung auch über 7 Millionen Fachkräfte. Ja, und was müssten da eigentlich die Hochschulen, wie können da die Hochschulen zur Lösung beitragen?
Ja, die Hochschulen haben, also wir haben in der Fachkräftedebatte ja sehr stark aufgrund der Demografie, dass wir Zuwanderung, qualifizierte Zuwanderung benötigen, Zuwanderung in den Arbeitsmarkt benötigen. Und in den letzten 10, 15, 20 Jahren hatten wir eine sehr starke Zuwanderung aus Mittelosteuropa, die uns am Arbeitsmarkt in Facharbeiterberufen vor allen Dingen stark geholfen hat. Aber nun hat Mittelosteuropa selber große demografische Herausforderungen die nächsten 10, 20 Jahre und die Nettozuwanderung aus den Regionen, würde ich vermuten, wird eher null sein. Das heißt, wir brauchen demografiestarke Drittstaaten, Indien, Lateinamerika, andere Regionen in Asien, Nordafrika. Und da haben Hochschulen einfach unglaublich gute Netzwerke über internationale Studierende, die aus diesen Regionen kommen. Und wir wissen, dass ja etwa 40% der Schulanfänger nach dem Studium in Deutschland noch sind, bleiben, am Arbeitsmarkt aktiv sind und eben sehr starke positive Effekte haben, schon auf die öffentlichen Haushalte insgesamt, da sie mehr Steuern und Sozialversicherungen einzahlen über den Lebenslauf hinweg, als sie kosten. Aber auch demografisch gesehen kommen dann jedes Jahr netto 40.000, 50.000 Personen dazu, hochqualifiziert, direkt im Arbeitsmarktalter und stabilisieren vor allem auch die Sozialversicherungen in den nächsten 20, 30 Jahren, wenn es besonders schwierig wird, die Sozialversicherung, Pflege, Gesundheit zu finanzieren. Und diese herausragende Rolle, die die Hochschulen als Königsweg der Zuwanderung spielen können, in demografiestarke Drittstaaten, auch in Regionen Ostdeutschlands, wo es weniger Netzwerke schon gibt aus der Vergangenheit, wo ich dann Hochschulstandorte habe, wo ich Klebeeffekte habe, Personen bleiben, wo ich internationale Communities aufbaue, Netzwerke habe, wo ich dann nicht nur Fachkräfte aus der eigenen Region rekrutieren kann, sondern auch die Netzwerke der internationalen Belegschaften nutzen kann. Nehmen Sie Großraum München. Da ist etwa jeder fünfte beschäftigte Ingenieur Ausländer, wahrscheinlich jeder dritte Migrationshintergrund. Aber auch in Ilmenau, im Ilmkreis, ja, und rund um die TU Ilmenau haben sie ähnlich hohe Anteile, im Rhein-Main-Gebiet, in anderen Regionen auch. Und diese Regionen haben natürlich einen Riesenvorteil, wenn Fachkräfte knapp werden, dass sie dann in der eigenen Region rekrutieren können, aber auch über die Netzwerke der Belegschaften, dass sie auch eine offenere Kultur haben, dass die Unternehmen mehr Erfahrung haben mit internationalen Belegschaften, dass sie häufiger Englisch als Sprache finden, vielleicht in Forschungsabteilungen oder im IT-Sektor. Und das macht es diesen Regionen einfacher. Von da habe ich jetzt perspektivisch, sehe ich bei Hochschulstandorten, für die Zukunft weniger Sorgen als in ländliche Regionen, die diese Netzwerke nicht haben.
Und gleichzeitig sehen wir, dass zum Beispiel ein Bundesland wie Sachsen-Anhalt oder in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt gerade über Studiengebühren für internationale Studierende diskutiert wird, so nach dem Motto, was haben wir denn als Bundesland davon, was ja eigentlich erstmal widersinnig ist, weil gerade dort brauchen wir Fachkräfte. Aber ich will trotzdem mal dieses Thema private Beteiligung nicht gleich ganz wegschieben, Herr Plünnicke. Mhm. Weil wir diskutieren immer viel über den Staat und über staatliche Gelder und Sondervermögen da. Und wie verteilen wir das? Müssen wir nicht auch doch nochmal darüber sprechen, wie wir einerseits Unternehmen auch stärker in die Hochschulfinanzierung reinbekommen, was für Modelle es da gibt und auch über schlaue Modelle von Studiengebühren, nachgelagerte Studiengebühren, in Klammern, ich sage gleich dazu, persönlich bin ich ein Fan davon, glaube aber, dass im Augenblick absolut die falsche Zeit dafür ist, weil wir in eine Sparsituation reinkommen und die Versuchungen dann einzusparen zu groß sind. Aber trotzdem die Frage, brauchen wir nicht auch mehr privates Geld?
Ich glaube, in Form von Forschungskooperationen, Drittmittel, die dann an Hochschulen kommen aus Unternehmen. Dort haben Unternehmen auch Kompetenz zu sagen, in welchen Forschungsfeldern sind die Mittel richtig angelegt. Ich glaube, bei Gründungs-, Stiftungsprofessuren, wo auch Hochschulen Impulse setzen können in bestimmten Bereichen. Ansonsten sehen wir ja private Hochschulen, die in den letzten 20 Jahren natürlich auch stark gewachsen sind, die jetzt anders als in angelsächsischen Ländern jetzt gar nicht unbedingt Eliteeinrichtungen sind, sondern eher in der Breite bestimmte Berufsbilder akademisieren und dort auch in bestimmten Bereichen den zweiten Gesundheitsmarkt beispielsweise eine starke Professionalisierung vorantreiben. Da sind Unternehmen aktiv. Sie bilden ja selber aus mit der dualen Ausbildung. Das ist auch eher so die traditionelle Arbeitsteilung, dass die Unternehmen direkt in der dualen Ausbildung aktiv sind, vielleicht auch bei dualen Studiengängen. Auch früher ist eher so eine Arbeitsteilung gab, ja, dass die Grundfinanzierung dann läuft. Man kann über natürlich Stiftungen und andere Modelle nachdenken. Bei Studiengebühren in der Tat, wenn die sozial verträglich gestaltet sind und nachlaufend vielleicht auch organisiert werden, dass man das dann erst später über Rückzahlungen von Krediten in nicht hohem Maße macht. Muss man nur aufpassen, dass es natürlich auch Verschuldungsaversion gibt, gerade bei Jugendlichen aus nicht akademischen Haushalten, dass man da keine Person absteckt. Wäre das ein möglicher Weg, aber ich würde auch die Gefahr sehen, dass das dann als Substitut für öffentliche Finanzierung schnell genutzt werden könnte. Und das sollte ja, wenn, dann additiv an den Hochschulen auf jeden Fall bleiben, um die Qualitäten zu verbessern. Von
Trotzdem
daher.
noch nachgefragt. Also ich glaube, das Studiengebührenthema, meine persönliche Einstellung, das kriegen wir im Moment überhaupt nicht durch. Das wird nicht diskutabel sein politisch. Aber die Frage nochmal, was an privatem Kapital fließt. Es ist ja nun nicht unerheblich, was auch schon in den vergangenen Jahren an privatem Kapital aus der Wirtschaft an die Hochschulen geflossen ist. Haben wir ja da eine ungefähre Dimension, eine ungefähre Zahl, wie das Verhältnis ist?
Ja, also es gibt bei Forschung, bei Drittmittelforschung gibt es da Zahlen zu. Das müssten
Nee,
so weit
wenn
sein.
es nicht, also nur wenn Sie es schon aus der Hüfte heraus sagen könnten,
Ja.
also das wäre einfach nochmal interessant
Naja,
auch
ich
zu
meine, was wir
wissen.
halt wissen, ist, dass FE in Deutschland grundsätzlich zu 2/3 aus privater
Genau.
Hand kommt. Wir wissen
Ja.
auch, dass bei den Drittmitteln an den Hochschulen die Drittmittel aus der Wirtschaft absolut gesehen vielleicht leicht steigen, aber stagnieren, anteilsmäßig zurückgehen. Aber muss
Genau.
man fairerweise sagen, nicht unbedingt, weil die privaten Unternehmen nichts geben wollen würden, sondern weil sie sich oftmals auch nicht wirklich willkommen fühlen. Damit muss man auch sagen, oder? Wir haben manchmal auch eine sehr schwierige Debatte an den Hochschulen zu dem Thema. Oder ich sag mal, eine differenziert zu betrachtete Debatte, Herr
Ja,
Plünecke.
sehr unterschiedlich auch nach, ich glaube, das sind die technischen Universitäten natürlich offener. Aber in der Tat, ich habe jetzt auch 1,5 Milliarden Euro waren Drittmittel jetzt vor 5 Jahren, sind die neuesten Zahlen, die sind ein bisschen noch zeitlich im Verzug, sind rund 17% der Drittmittel insgesamt. Die sind leicht gesunken, der Anteil, aber insgesamt ist das Volumen gestiegen. Ich denke aber auch, wir haben auch aus der Vergangenheit noch Restriktionen, was so Militärforschung anging in der Vergangenheit. Ich denke, da wird sich gerade einiges ändern, weil das ganze Thema Verteidigung und Sicherheit sich ja auch nochmal ganz anders in der Priorität und Wahrnehmung darstellt, was natürlich auch ein Bereich ist, wo durchaus interessante Drittmittelprojekte stattfinden könnten. Von daher, wir sehen den Anteil privater Hochschulen, der zunimmt, aber eben nicht elitäre oder Bildungsungerechtigkeitsprobleme schafft. Und in der Tat in der Forschung müssen wir vielleicht auch die Begleitung und die Infrastruktur an den Hochschulen auch hier wieder. Natürlich brauche ich dort auch Personen, die dieses managen, ja, diese Kooperation. Und da sind natürlich technische Universitäten im Schnitt etwas besser aufgestellt. Also da würde ich mir auch wünschen, dass wir da noch stärker in die Kooperation kommen.
Herr Plünecke, ich habe vorhin mal drüber nachgedacht. Wir kennen uns schon ziemlich lange. Ich glaube, wir haben seit vor gut 20 Jahren das erste Mal uns ausgetauscht. Damals ging es dann auch los, wo das IW Köln die Bildungssysteme der Länder verglichen hat miteinander. Ich glaube, das war in dem Zusammen machen sie ja bis heute, was sich an der Stelle tut. Dieses Thema Bildungszugang, Hochschulstudium, das spielt eine wichtige Rolle in Ihrer Forschung, auch in Ihrer Arbeit. Gibt es da auch persönliche Gründe für, dass Sie sich diesem Thema so widmen?
Ja, auch natürlich in meiner Familie vielleicht ist das so ein bisschen besonders. In der Elterngeneration hinweg haben alle eigentlich die duale Berufsausbildung in meiner Familie gemacht, und ich auch sehr, sehr wertschätze und auch sehr hochwertig. Und auch die Diskussionen, oft Bildungsaufstieg, Abstieg und so, wird zu eng geführt. Und die Generation so von mir, meiner Cousins, Cousinen, haben dann irgendwie alle einen akademischen Weg gemacht, mit verschiedenen Auswirkungen.
Also Sie sind Erstakademiker sozusagen, oder?
Genau, was so regionale Mobilität angeht, ja. Im Stammbaum sieht man dann auch, dass plötzlich die Personen überall hin wegstreuen, in verschiedenen Regionen, Ländern leben und arbeiten. Das verändert viel, hat auch Nachteile natürlich, hat auch Entwurzelung und andere Aspekte, die damit eine Rolle spielen. Und der Zugang zur Hochschulbildung, woran hapert es? Aber auch gleichzeitig, das ist mir wichtig zu sagen, nicht studieren ist nicht Bildungsabstieg, sondern es geht darum, welche Optionen habe ich. Und ich würde Bildungsgerechtigkeit daran messen, was beispielsweise bei PISA 15-Jährige an Kompetenzen erwerben. Ob sie dann sagen, ich gehe eine Berufsausbildung, die sehr attraktiv ist, oder ich gehe ein Studium. Das, finde ich, sind einfach verschiedene Wege. Und es ist entscheidend, dass jeder die Chance hat, den Bildungsweg einzuschlagen, den er gerne einschlagen möchte. Und dafür müssten wir die Leute fit machen. Von daher sind das eigentlich die entscheidenden Fragen, was so Aufstiegschancen angeht, sind eher Optionschancen. Kann ich das wählen, was ich gerne wählen möchte? Und bin ich dafür im Bildungssystem eigentlich stark gemacht worden? Und das ist so auch vielleicht aus meiner Herkunft, weil ich das nicht wahrnehme als Bildungsaufstieg, wenn ich sehe, was mein Vater beispielsweise früher mit der Elektriker-Ausbildung und dann Meister so für tolle Dinge in seinem Berufsleben machen konnte, sind das einfach auch attraktive Wege. Das dürfen wir nicht vergessen bei der ganzen Hochschuldiskussion.
Absolut. Und Sie haben es ja so ein bisschen gesagt, höhere Bildung kann auch einsamer machen. Aber wir wollen nicht mit diesem traurigen Satz enden, ja. sondern wir wollen nochmal auf unseren Bildungsfunfact kommen, den wir immer an dieser Stelle machen. Der Bildungsfunfact, der ja letztendlich was Lustiges aus dem Bereich, vielleicht auch der eigenen Bildungsbiografie oder der Bildungserfahrung im weitesten Sinne in sich trägt. Und dann frage ich Sie, Herr Plönecke, Sie haben am Anfang so angedeutet, Sie haben eine ganz lustige Sache, die Sie auch persönlich erlebt haben.
Ach so, ja, einmal haben wir eine Patentdatenbank hier im IW aufgebaut und Auswertung gemacht zu Hochschulpatenten im Bundesländervergleich, also gemessen an verschiedenen Größen, haben wir gesagt, so an den Studierenden ist eigentlich erstaunlich, wie stark Sachsen und Thüringen dort an den Hochschulen Patente anmelden. Und irgendwann abends schaue ich dann mit meinen Kindern, wer weiß denn sowas, das gucken die gerne, das Quiz-Show.
Wo ist denn das? Ich gucke kein Fernsehen, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, aber was ist denn das für eine Sendung?
Das ist eine Sendung, in der immer eine Frage gestellt wird, die man eigentlich so normal nicht wissen kann. Und dann müssen die prominenten Kandidaten schätzen, was könnte die plausibelste Antwort sein, und müssen das so herleiten. Ganz lustig, auch sehr, sehr gut gemacht. Und da kam halt die Frage dann genau auf, in welchem Bundesland werden in Deutschland die meisten Patente an den Hochschulen gemessen, an den Studierenden angemeldet. Ich habe sofort gesagt, das sind Sachsen und Thüringen, bevor da die Lösung stand. Und meine Kinder waren total verblüfft und fasziniert, wie man sowas wissen kann und so weiter. Und ich sagte, ja, die Zahl kam von uns. Und die ist gerade trotzdem rausgekommen.
Das war unfair.
Ich fand die dann witzig, da hat so einen Insider-Vorteil bei so einer Quiz-Show zu haben.
Ja, und eigentlich doppelt witzig, weil sie wahrscheinlich gar nicht, die Kinder hätten wahrscheinlich gar nicht auf Sachsen und Thüringen als erstes getippt, oder?
Genau. Also das hatten die auch nicht im Kopf dann. Aber wenn man TU Ilmenau beispielsweise, ist schon, was da passiert ist, schon stark für die Größe der Hochschule. Machen die schon einen tollen Job dort.
Ich hätte auch nicht als Erster drauf getippt, muss ich zugeben. Aber mein persönliches Bildungsfunfact an der Stelle ist jetzt natürlich, dass Patrick Honecker angeblich nicht fernsieht. Ob ich das jetzt so weiter ohne weiteres glaube und was er stattdessen mit seiner ganzen Zeit anfängt, das frage ich ihn dann nächstes Mal, Patrick.
Ja, genau. Ein bisschen Distinktion über Bildung wieder mal signalisiert, ne?
Also ja. Patrick Honecker, der Bildungsbürger. Vielen, vielen herzlichen Dank, Axel Plünnig, für dieses Gespräch. Ja.
Vielen Dank, Herr Werder und Herr Honecker.
Und wir können noch eins sagen, wenn Sie wieder Ideen, Hinweise haben, was wir hier in unserem Gipfel der Bildung diskutieren sollen, wir freuen uns über Hinweise, immer über den Werder-Blog auch. Dort sind ja sowieso immer die aktuellsten Informationen rund um das Thema Bildungs-, Wissenschafts- und andere Politiken enthalten.
Machst du
und,
wunderbar, Patrick. Ja, Dankeschön.
Das ist ein schöner Werbetalk. Und von daher würde ich sagen, eine schöne Zeit und einen schönen Sommer. Bis bald.
Bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.